Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Unser Thema heute: Therapie bei einer Osteoporose-Fraktur. Ich freue mich sehr, heute Dr. Med. Harilaos Christopoulos begrüßen zu dürfen, Chefarzt für Wirbelsäulenchirurgie an der Athos Orthopark Klinik in Köln. Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Dr. Christopoulos.
Ich danke Ihnen auch.
Herr Dr. Christopoulos, was ist Osteoporose? Können Sie das definieren?
Ja, sehr gerne. Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine abnehmende Knochendichte und Qualität gekennzeichnet ist. Dadurch nimmt die Stabilität der Knochen ab, was wiederum zu einem erhöhten Risiko für Frakturen, sprich Knochenbrüche, besonders an der Wirbelsäule, Hüfte und Handgelenke führt. Oft wird die Osteoporose auch als Knochenschwund bezeichnet. Unter dieser Name ist es auch den Patienten geläufig.
Wann kann es zu einem Wirbelbruch kommen und wo tritt er typischerweise auf?
Wenn man eine Osteoporose hat, egal ob man es weiß oder nicht weiß, ist ein Trauma nicht erforderlich, um einen Wirbelbruch oder sonstige Knochenbrüche zu erleiden. Typischerweise tritt es im Bereich der Wirbelsäule, der Hüftgelenke sowie der Handgelenke auf.
Wie häufig kommen solche Wirbelbrüche vor?
Wenn man in die Statistik guckt, die sogenannte Inzidenz, ist jeder sechste Frau bis zum 50. Lebensjahr und jeder zweite ab dem 70. Lebensjahr von einer Osteoporose betroffen. Männer deutlich seltener wie Frauen, da sind die Prozentsätze etwas geringer, zwischen 2 und 7% bis zum 50. Lebensjahr und ungefähr 15% ab dem 70. Lebensjahr. Circa 7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Osteoporose. Davon kriegt die Hälfte innerhalb von 4 Jahren eine Wirbelkörperfraktur. Das Ganze hat natürlich auch mit dem Strukturwandel unserer Gesellschaft zu tun. Die Leute, die Patienten werden immer älter. Dadurch haben wir auch viel häufiger mit Wirbelkörperfrakturen und sonstigen Frakturen bei Osteoporose zu tun.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Therapie von Osteoporose-Frakturen?
Was die Therapie angeht, nicht. Die werden je nach Art und Schwere der Fraktur genauso behandelt, Männer wie Frauen.
Hat es etwas mit den Hormonen zu tun, warum Frauen das öfter bekommen als Männer?
Ja, das ist ja die typische Konstellation postmenopausal. Das gehört auch zu der primären Osteoporose. Durch zu wenig Östrogene im Blut wird die Knochenqualität schlechter. So wird die Osteoporose erstmal entstehen. Und das ist auch der Grund für die Wirbelbrüche später.
Welche Symptome bemerken Patientinnen und Patienten bei einem Osteoporose-Wirbelbruch?
Die haben als erstes Schmerzen, und zwar richtig starke Schmerzen. Sie sind bewegungsabhängig. Man merkt auch eine gewisse Kyphose, wenn die Patienten in die Sprechstunde kommen. Das heißt, der Oberkörper ist etwas vorgebeugt nach vorne. Man versucht, so eine gewisse Schonhaltung einzunehmen, um die Schmerzen zu lindern. In extrem seltenen Fällen, je nachdem, wie ausgeprägt die Fraktur ist, hat man auch zusätzlich Schmerzen in den Beinen oder Neurologische Störungen. Aber wie gesagt, das steht eindeutig nicht im Vordergrund, sondern eher die lokalen, starken, breitflächigen Rückenschmerzen.
Kann denn ein Wirbelbruch gefährlich werden?
Ja, natürlich kann ein Wirbelbruch gefährlich werden. Zum Glück sind solche Frakturen eher traumatisch bedingt bei Hochgeschwindigkeitstraumata. Im Bereich der Osteoporose oder bei Osteoporosenfrakturen, dadurch, dass nicht unbedingt ein adäquates Trauma vorzuliegen hat, damit die Leute eine Fraktur bekommen, handelt es sich meistens um Frakturen, die nicht unbedingt den Spinalkanal einengen. Das kann aber trotzdem passieren.
Wie läuft die Diagnose ab und welche Methoden setzen Sie ein?
Ja, als erstes wird der Patient klinisch untersucht. Es fällt schon die Schonhaltung an. Der berichtet über seine Beschwerden, wie das zustande gekommen ist, ob es ein Trauma vorliegt oder nicht. Der wird auch anschließend körperlich klinisch von mir untersucht. Die haben meistens einen Klopf- und Druckschmerz im Bereich der Fraktur. Die haben einen Stauchungsschmerz und wie gesagt, in extrem seltenen Fällen teilweise Ausstrahlung in den Beinen beziehungsweise leichte neurologische Störungen wie Kribbelmissempfindungen, Taubheitsgefühle etc.
Wie therapieren Sie einen Osteoporosewirbelbruch konservativ und wann operativ?
Ja, das ist eine gute Frage. Als erstes muss die Fraktur klassifiziert. Wir haben zum Glück seit 10 Jahren ein eigenes Klassifikationssystem. Bis dahin, bis 2015, waren die traumatischen Frakturen mit den Osteoporosenfrakturen zusammengelegt. Jetzt haben wir die OF-Klassifikation. OF steht für Osteoporose-Frakturen und die werden dann entsprechend klassifiziert. Und zu Ihrer Frage, welche davon behandeln wir, konservativ und welche operativ, dann haben wir auch dementsprechend gleichzeitig auch ein Score-System eingebunden. Dazu gehört nicht nur, wie fortgeschritten die Fraktur ist, sondern wie schlecht geht es den Patienten, wie stark sind an den Schmerzen, ob es eine Verlaufskontrolle gab mit einer Nachsinterung der Fraktur, ob es neurologische Störungen bestehen oder nicht. Da gibt es so ein Zahlsystem mit Plus- und Minuspunkte. Grenze ist die 6. Alles, was unter 6 oder bis 6 ist, kann man konservativ behandeln. Über 6 sollte man Operationen vorziehen.
Was heißt konservativ behandeln genau?
Da werden die Patienten entsprechend mit Schmerzmitteln erstmal versorgt. Orthesen haben durchaus eine gewisse Berechtigung. In Fällen, wo der Schmerz nachlässt, kann man entsprechend mit Physiotherapie und physikalischen Maßnahmen versuchen, die Patienten wieder ans Leben zu bringen.
Können Sie Ihre schonenden Operationsmethoden wie die Kyphoplastie oder perkutane Spondylolisthese erklären, bitte?
Ja, das kann ich sehr gerne. Fangen wir erstmal mit der Kyphoplastie. Es gibt auch ein Parallelverfahren, das nennt sich Vertebroplastie. Dabei wird der Patient meistens in Vornarkose die letzten Jahre versuchen, einzelne Kollegen das Ganze auch unter lokaler Betäubung zu machen. Das hat sich aber noch nicht durchgesetzt. Also der Patient wird auf einen entsprechenden röntgendurchsichtigen Opitz auf den Bauch gelagert. Da wird der gebrochene Wirbel identifiziert unter Röntgensicht, die Eintrittspunkte auf der Haut markiert, entsprechend desinfiziert. Und der Operateur geht mit so einer mehr oder weniger dicke Kanüle durch den Wirbelfuß in den Wirbelkörper. Und eine, meistens von beiden Seiten. Bei der Vertebroplastie bleibt es dabei. Da wird die Zementmischung fertig gemacht und anschließend werden über diese Kanüle ein paar Milliliter Zement in den kaputten Wirbel eingebracht. Bei der Kyphoplastie wird vorher über zwei Ballons versucht, den Wirbel wieder aufzurichten. Und anschließend kommt der Zement zum Einsatz. Was die Spondylolisthese angeht, man kann natürlich auch die entsprechenden Behandlungen kombinieren. Da wird der Wirbel überbrückt über ein Schraubenstabsystem, weil er so gebrochen ist, dass man eine Vertebroplastie oder Kyphoplastie nicht machen kann. Dabei werden die gesunden Wirbel drüber und drunter mit Pedikelschrauben besetzt. Das Ganze wird über Drähte beziehungsweise über Stangen und Madenschrauben dann verschlossen. Und da ist der Wirbel als stabil zu betrachten. Anschließend werden die Patienten für eine gewisse Weile in den Aufwachraum gelegt. Der Aufenthalt besteht zwischen 2 oder 3 Tagen. Und meistens ist eine Vollmobilisation möglich.
Und also man kann sagen, die Spondylolisthese ist eine Art Versteifung, richtig?
Das ist eine Versteifung. Das ist eine Versteifung, nur eine perkutane Versteifung. Das heißt, es werden noch kleine Stiche gemacht an der Haut, auf der Haut, damit die Implantate gesetzt werden und nicht mehr offen operiert. Dadurch bleibt die Muskulatur verschont, was für die Nachbehandlung der Patienten von enormer Bedeutung ist.
Wie erfolgreich sind die Verfahren in Bezug auf Schmerzlinderung und Stabilisierung?
Wenn man die Spondylolisthese erstmal außen vor nimmt, weil es ist natürlich traumatisch etwas mehr als bei der Vertebro- oder Kyphoplastie, sind alle Verfahren sehr dankbar. Die lokale Schmerzen lassen rasch nach. Wie gesagt, bei der Spondylolisthese etwas schlechter, weil die etwas mehr Wundschmerzen haben, die Leute. Die Stabilität wird direkt angenommen. Wobei, man darf nicht vergessen, die Osteoporosebrille besteht weiterhin. Also das ist ja keine direkte Heilung. Das ist eine Stabilisierung des gebrochenen Wirbels und eine ordentliche Schmerzreduktion, was man dadurch den Patienten geben kann. Es ist aber keine Heilung der Gluterkrankung. Das sollte ich hier an dieser Stelle ganz eindeutig klammern.
Welche Risiken, Nebenwirkungen und mögliche Komplikationen gibt es bei diesen Eingriffen?
Durch die Entwicklung auch der Industrie mit entsprechenden tollen Kanülen, digitale Röntgengeräte und wahnsinnig viel Erfahrung der Operateure, weil, wie gesagt, das Patientenklientel ist hier, ist da, sind die sehr schonend und sehr dankbar. Es gibt natürlich die üblichen Komplikationen wie Wundheilungsstörung, Infekte, Zementaustritte, Implantatlockerung oder Ermüdungsbrüche. Ich will jetzt nicht in die einzelnen Komplikationen eingehen. Prinzipiell sind die Verfahren sehr sicher und dankbar mit einer Gesamtkomplikationsrate unter 1%.
Wie hoch sind die Erfolgschancen oder Ja, von Heilung kann man ja nicht wirklich sprechen.
Ja, wie ich schon sagte, Heilung ist ja nicht das Thema, sondern Stabilisierung der Wirbelsäule, Wiederherstellung der sagittalen Balance und eine ordentliche Schmerzlinderung. Diesbezüglich sind alle Verfahren sehr, sehr erfolgreich und werden ja täglich in Deutschland und eigentlich weltweit mehrfach eingesetzt.
Was kann man tun, damit es gar nicht erst zu einer Osteoporose-Fraktur kommt?
Es ist eine sehr wichtige Frage, die Osteoporose im Griff bekommen, beziehungsweise frühzeitig ein entsprechendes Screening durchführen, damit die Osteoporose rechtzeitig erst diagnostiziert werden kann. Es gibt eine Reihe an Kollegen, meistens Orthopäden, die sich mit der Osteologie befasst haben und die beschäftigen sich vorwiegend mit solchen Patienten. Diese werden entsprechend gemessen, da wird die Medikation entsprechend adaptiert, sodass die Osteoporose im Griff ist. Dadurch sind Frakturen und Ähnliches vorzubeugen.
Wie sieht es mit der Ernährung aus? Kann man da irgendetwas tun?
Das gehört zur Behandlung dazu. Kalziumreiche Ernährung, Vitamin D, das hört man jeden Tag auch in den Medien. Das reicht aber meistens nicht aus, gerade bei den fortgeschrittenen Formen. Deshalb sollte man einen Arzt, der sich damit auskennt, konsultieren, damit man auch entsprechend auch Laboruntersuchungen durchführt. Da gehört einiges dazu. Es gibt auch Patienten mit zusätzlichen Erkrankungen, mit einer Aufnahmestörung im Magen-Darm-Trakt oder sinnlosen Über- oder Unterfunktionen. Das ist etwas kompliziert und man sollte jetzt nicht meinen, da man genug Kalziumprodukte isst, dass man oder sich regelmäßig sonnt, dass man keine Osteoporose bekommen kann.
Wie sieht es mit dem Faktor Sport aus? Der Sport soll ja die Knochen stabilisieren. Was sagen Sie?
Ja, Bewegung ist immer gut, da wird die Durchblutung angeregt, die entsprechenden Stoffe gelingen auch über den Kreislauf in den Knochen. Die Muskulatur wird aktiviert, was genauso wichtig, weil dadurch können auch die Knochen unterstützt werden bei ihrer Tätigkeit. Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen und das sollte nicht nur fürs Herz gut sein, sondern auch für das Skelettsystem.
Herr Dr. Christopoulos, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr informative Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.